Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die ich mal wieder mit einer Geschichte über die Geschichte beginnen möchte. Diesmal fange ich aber nicht bei der Evolution des Menschen an, sondern der Industrie. Und sie befasst sich auch nicht mit Evolution. Diesmal geht es um waschechte Revolutionen der Wirtschaft, der Industrie und der Arbeit. Früher, also so bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, lebten die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes von ihrer Hände Arbeit. Die Bauern produzierten das, was man zum Leben so braucht, und die Handwerker das, was das Leben angenehmer gemacht hat. Ein festes Dach über dem Kopf, Kleidung, die wärmt und die vielleicht sogar schmückt, Wagen, vor die man Pferde spannen konnte und die Menschen und Güter von A nach B transportierten und vieles mehr. Dann kam die industrielle Revolution. Besser gesagt Revolutionen. Und damit man sie nicht verwechselt, wurden sie nachträglich durchnummeriert. Die erste industrielle Revolution startete circa 1780 in England. Man baute Maschinen, die durch Dampf oder Wasserkraft angetrieben wurden und die Arbeit effizienter machten, zum Beispiel Webstühle und Spinnmaschinen. Menschen und Güter wurden mit Dampflokomotiven und Dampfschiffen transportiert, deutlich schneller und günstiger als mit Pferdekutschen und Segelschiffen. Die Dampfmaschine begann ihren Siegeszug. Durch Kohle betrieben, unabhängig von natürlichen Energiequellen wie Wind- oder Wassermühlen. Die Elektrizität wurde erfunden und leitete knapp 100 Jahre nach der Industrie 1.0 die Industrie 2.0 ein. Elektrisch angetriebene Maschinen ersetzten vielerorts die Dampfmaschinen. Fließbandarbeit führte zu einer Massenproduktion von Gütern und sie wurden dadurch erschwinglicher. Sogar die Autos, nachdem Henry Ford dieses Prinzip 1913 auch in der Automobilproduktion eingesetzt hatte. Frederick Winslow Taylor untersuchte und definierte die Arbeitsabläufe als eine Prozesskette, die er immer weiter verfeinerte. In Deutschland wurde 1924 der Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung, abgekürzt REFA, gegründet. So hieß der Verein sogar noch während meines Studiums in den 70er Jahren. Den Reichsausschuss haben sie mittlerweile aus dem Namen gestrichen. Jetzt heißt REFA Verband für Arbeitszeitgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Aber egal ob Taylorismus oder REFA, es ging darum, dass Fachleute die Arbeitsprozesse analysierten und zu optimieren versuchten. Bewegungen der Mitarbeiter wurden zentimetergenau vermessen und sekundengenau getaktet. Die Arbeit wurde immer kleinteiliger, aber effizienter. Mitarbeiter wurden schlimmstenfalls auf eine einzige Handbewegung reduziert. Wohin das alles führen könnte, hat Aldous Huxley in seinem Roman Brave New World, also Schöne neue Welt, beschrieben. Die Zukunft im Jahre 2540, in der die Menschheit in Kasten aufgeteilt ist. Alpha Plus ist die Führungskaste und Epsilon Minus Menschen taugen höchstens noch vereinfachte Tätigkeiten. Allen Kasten gemeinsam ist, dass die Weltordnung nicht in Frage gestellt wird. Die Menschen sind auf eine permanente Befriedigung durch Konsum und Sex konditioniert und werden durch die Droge Soma ruhig gestellt. Ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt ja erst 2021. Vielleicht sind wir ja bis 2540 alle Chinesen und leben in einem totalitären Überwachungsstaat. Aber zurück zur industriellen Revolution. In den 70er Jahren wurde der Computer en vogue, der die Industrie 3.0 einleitete. Computer und PC hielten im Büroalltag Einzug. Die Automatisierung nahm durch Elektrotechnik und Informationstechnologie weiter Fahrt auf. Aber auf der Blue-Collar-Ebene, da war sie nicht so spürbar. REFA hat weiterhin den Sekundentakt optimiert, wie ich Ende der 70er auf einem REFA-Lehrgang erfahren durfte. Ich habe sogar einen REFA-Schein. Eine richtige Revolution, die findet seit Beginn des neuen Jahrtausends statt. Wir sind mittlerweile bei 4.0 angekommen. Geprägt durch Digitalisierung und Vernetzung, und sie nimmt jetzt so richtig Fahrt auf, die Revolution, und betrifft bei weitem nicht nur die Arbeitswelt. Begriffe wie digitale Transformation, Robotik, künstliche Intelligenz, Cloud Computing, selbstlernende Algorithmen und Big Data prägen unser Leben und unsere Arbeit. Sie sind auch Grundlage dessen, was wir heute New Work nennen. Grund genug, der Sache auf den Grund zu gehen. Sind wir auf dem Weg zu Huxleys schöner neue Welt oder zu ganz neuen individuellen Freiheiten in der Arbeitswelt? Also ganz klar lässt sich der Begriff New Work wohl nicht klären. Gibt man ihn bei Wikipedia ein, landet man automatisch auf einer sogenannten Begriffsklärungsseite und nicht bei einer Definition. Also googeln wir den Begriff einmal und landen an mehreren Stellen beim Sozialphilosophen Fridtjof Bergmann, der in den 80er Jahren New Work als einen Sammelbegriff für verschiedene alternative Arbeitsmodelle und Formen benutzt hat. Er beschreibt den Wandel der Arbeitswelt, der kapitalistische Arbeitsmodelle gewissermaßen ins Gegenteil umkehrt. Statt die Arbeit als Mittel zum Zweck zu sehen, rücken die Menschen und seine Bedürfnisse in den Vordergrund. In einem Artikel von Ibrahim Efsan ist zu lesen, und ich zitiere: Der Grund, warum wir uns überhaupt mit dem Thema New Work beschäftigen, ist der tiefgreifende wirtschaftliche und kulturelle Wandel. Neue Technologien und die Digitalisierung, die Automatisierung und die allumfassende Vernetzung führen dazu, dass bestimmte Berufe überflüssig werden. Die industrielle Produktion hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Die neue Art zu denken, der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach Sinnstiftung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch nach Digitalisierung und somit auch die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz, werden immer mehr Menschen der alten Arbeitswelt vor die Frage stellen, was sie in Zukunft machen wollen. Zitat Ende. Und das soll im Interesse der Unternehmen sein, die in Projekten New Work peu à peu einführen, zum Beispiel auch die Otto Group. Aber was soll ich mir meinen Kopf über die Umsetzung von New Work zerbrechen? Ich bin ja nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern sitze im Workshop- und Event-Space der Firma Joppich und Rieckhoff am Heidenkampsweg in Hamburg. Sozusagen New Work zum Anfassen. Mir gegenüber sitzt Inken Giro, eine ausgewiesene Expertin zum Thema New Work. Sie ist Innovationsmanagerin, Autorin mehrerer Fachartikel zum Thema New Work und Projektleiterin zahlreicher New Work-Umsetzungsprojekte. Ihr aktuelles Projekt ist das Headquarter von Parship Deutschland. Hallo Inken, grüß dich. Was müssen die Zuhörer noch über dich wissen, damit sie dich richtig einschätzen können?
Hallo Andreas, vielen Dank. Erst einmal herzlich willkommen hier bei uns im Idealab. Was deine Zuhörer noch über mich wissen sollten? Ja, ich bin in den 1980ern geboren und somit ein Kind der Generation Y. Was natürlich auch damit zusammenhängt, ist, dass ich in meinem Leben bisher die Freiheit genießen durfte, meinen Wirkungskreis immer selber auszuwählen. Für mich gehört selbstverständlich auch das Thema lebenslanges Lernen zu meinem Alltag mit dazu. Und so beschäftige ich mich in meiner Freizeit viel mit dem Lesen von Sach- und Fachbüchern, mit Dokumentationen und auch natürlich dem persönlichen Austausch zu verschiedensten Themen. Ich selber würde mich als Neogeneralistin bezeichnen und habe mich schon in ganz vielen verschiedenen Berufsfeldern ausprobiert. Ich habe teilweise bei Filmentwicklungen mitgewirkt und habe natürlich auch selber ein paar Filmauftritte im Fernsehen schon gehabt. Und ich habe auch als Offizier zur See Casinos auf Kreuzfahrtschiffen geleitet. Ja, ein wirrer Werdegang, ziemlich zickzack, kreuz und quer, aber das ist sicherlich auch ein Teil der Generation Y. Und heute widme ich mich meiner Herzensaufgabe und gestalte bei Joppich und Rieckhoff zusammen mit meinen Kunden und für meine Kunden neue Arbeitswelten.
Ja, mit einer klaren Definition habe ich mich ja schwer getan. Wie würdest du New Work definieren oder Was gehört für dich alles dazu?
Du hast ja eben schon erwähnt, dass der Begriff gar nicht so einfach zu klären ist. Ich persönlich denke, New Work ist eine Haltungsfrage und setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Das eine ist das Thema, wie arbeiten wir, also welche Arbeitsweisen und Formen berücksichtigen wir in unserem Unternehmen, beziehungsweise welche Arbeitsformen wenden wir an. Aber was auch immer wichtiger wird, das Sinn- und Wertesystem dahinter, also warum mache ich das eigentlich? Welche Themen beschäftigen das Unternehmen und wie richten sie sich eigentlich aus? Der Raum, also das, womit ich mich beschäftige in meinem Alltag, ist sicherlich nur ein Teil davon. Er gibt die Möglichkeiten vor, in denen wir zusammenkommen können und gemeinschaftlich arbeiten. Aber ein wichtiger Part fehlt noch, nämlich das Thema Kultur, die Menschen, die Gemeinschaft, die diese ganzen Dinge zusammenbringen und tragen. Und dementsprechend finde ich es auch besonders wichtig in diesem Kontext, dass man Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, auch selber Verantwortung zu übernehmen und selbst organisiert ihre Themen zu entscheiden und auch sich selber mit ihren eigenen Interessen und Stärken in eine Organisation mit einzubringen und somit auch für die Gesellschaft immer relevanter und hilfreicher zu werden. Dafür müssen Organisationen und Unternehmen aber erst einmal ein kulturelles und räumliches Framework schaffen.
Also da kann man New Work auch als eine Art von Unternehmensphilosophie bezeichnen, oder?
Das wird es immer mehr tatsächlich, denn Unternehmen merken, dass gerade wenn sie im War for Talents um junge Talente sich bemühen am Arbeitsmarkt und natürlich auch um solche, die schon Talente sind und auch um ihre eigenen Mitarbeiter, die sie natürlich auch halten und weiterentwickeln möchten, dann sind das immer stärker Themen, mit denen sich auch die Mitarbeitenden beschäftigen und natürlich auch ihre eigenen Arbeitgeber in Frage stellen. Das heißt, für Unternehmen, dass sie sich wirklich sehr viel im Klaren darüber sein müssen, wofür sie einstehen, welche Dinge sie leben möchten und welche Kultur sie selber etablieren wollen, gemeinsam mit ihrer Belegschaft.
Unternehmen wirtschaften ja. Und was sind die Vorteile einer New Work Philosophie für die Unternehmen? Schließlich sind damit auch zum Teil erhebliche Investitionen verbunden.
Sicherlich, also gerade momentan merken wir natürlich, dass sich auf diesem Gebiet sehr viel bewegt. Klar, natürlich die Ausstattung von Raum und die technischen Hilfsmittel da drinnen, das ist ja das, was uns beschäftigt in unserem Arbeitsalltag, sind natürlich in diesem Zusammenhang ein Möglichmacher. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch als Unternehmen berücksichtigen, dass diese Investitionen auch langfristig für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sorgen und diesen sicherstellen. Und dementsprechend empfehlen wir immer der Belegschaft, ein Ökosystem aus verschiedenen Settings und Raummöglichkeiten zur Auswahl zu stellen. Und aus folgenden Gründen lohnt sich meines Verständnisses nach dieses Investment ganz besonders. Nämlich zum einen, um die Employer Brand, also die eigene Marke und die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber im War for Talents nach vorne zu bringen. Ein weiterer meiner Meinung nach sehr wichtiger Punkt ist aber auch, die Entwicklung von neuen Ideen zu verschnellern und natürlich auch die Steigerung von Kreativität und interdisziplinärem Austausch im eigenen Unternehmen zu fördern. Die Identifikation der Belegschaft hat natürlich gerade auch im Sinne von Corona einen ganz besonderen Stellenwert erhalten. Denn wenn die Menschen im Homeoffice sitzen oder von dritten Orten aus arbeiten, dann sind sie vielleicht persönlich gar nicht mehr so verbunden mit ihrem Arbeitgeber und könnten viel schneller von Headhuntern für andere Jobs abgeworben werden. Also letztendlich führt es alles dazu, dass wir im Unternehmen selber die Potenziale freilegen möchten und auch die Produktivität des Unternehmens steigern wollen. Und dafür ist Raum sicherlich eine strategische Ressource.
Ja, ich begleite bisweilen Unternehmen bei der Umsetzung agiler Arbeitsmethoden, wobei ich natürlich kein Scrum-Master bin. Mir geht es weniger um die Organisation der Prozesse als um die Mitarbeiter und deren, wie heißt es so schön, Mindset. Die Mitarbeiter müssen agiles Arbeiten nicht nur wollen, sondern auch können. Sie müssen es sich zutrauen, auf einmal auch mehr Verantwortung für das Produkt oder Projekt zu übernehmen. Sie müssen auch mit der Geschwindigkeit agiler Teams zurechtkommen. Und dazu gehört im Vorwege jede Menge Personalentwicklungsarbeit. Ich sehe hier ganz, ganz viele Parallelen mit New Work. Wie siehst du das? Wie werden Mitarbeiter auf New Work vorbereitet?
Also zum einen kann ich feststellen, und das finde ich ganz besonders schön, dass derzeit immer mehr Unternehmen ihre Belegschaft in den Prozess der Raumgestaltung mit einbeziehen. Diese Partizipation erreicht natürlich im langfristigen Hinblick auch viel mehr Zustimmung bei der Belegschaft, weil sie sich mehr mit dem identifizieren, was um sie herum geschaffen wird. Und ein Teil, den du gerade auch schon angesprochen hast, ist natürlich auch dieser, dass die Mitarbeiter erstmal verstehen müssen, welche Mehrwerte dort geschaffen werden. Also das natürlich auch, wenn wir Dinge einführen oder eine kulturelle Umstellung vornehmen, zum Beispiel das Desk-Sharing, wo ich mir mit meinen Kollegen einen Arbeitsplatz teile in Form von Tisch und Stuhl. Natürlich auch die Gestaltung von multifunktionalen Multispace-Landschaften, also Vielzahl von verschiedenen Raummöglichkeiten, diese natürlich auch verstanden werden muss. Also natürlich müssen wir auch in unserer Arbeit den Menschen zeigen, was können diese Räume, wie kannst du eigentlich auch selber entscheiden, für welche Arbeitsweise du welches Setting richtig nutzt. Und da natürlich auch den Unterschied zu zeigen, ja, der Tisch und der Stuhl, das ist sicherlich das richtige Mittel für fokussiertes Arbeiten. Aber wenn ich mich besprechen möchte, wenn ich mich vielleicht auch austauschen möchte zu Themen, die nicht unbedingt gerade jetzt mit der Tätigkeit direkt zu tun haben, oder auch wenn ich Dinge gemeinsam erarbeiten will, dann brauche ich sicherlich etwas anderes als nur das. Und nichtsdestotrotz schauen wir in unserer Arbeit uns jede Organisation individuell an. Jedes Unternehmen hat eine ganz eigene DNA und so unterschiedlich wie die Menschen sind, unterscheiden sich natürlich auch die Arbeitsweisen in jedem Unternehmen. Und dafür gilt es, dass wir einfach das herauskitzeln und dann die passenden Möglichkeiten schaffen, die zu dem Unternehmen auch passen.
Ja, das klingt alles sehr nach White-Collar, nach Büroarbeit. Aber in welchen Betrieben eines, sagen wir mal, Produktionsbetriebes kann man New Work einführen? Ich denke natürlich da auch an die Blue-Collar-Ebene, an die Produktionsmitarbeiter.
Ja, Produktionsstätten sind meistens so ein bisschen ja ausgegliedert zu betrachten. Es geht natürlich darum, dass dort sehr durchstrukturierte Prozesse herrschen und auch Veränderungen dort schon weit im Voraus geplant werden. Man erinnert sich einfach nur daran, wie lange es eigentlich dauert, beispielsweise neue Maschinen in einen Produktionsprozess einzubringen. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch andere Faktoren in diesem Bereich total wichtig, die Entwicklung von technischen Hilfsmitteln oder von künstlicher Intelligenz. Auch heute können wir natürlich schon feststellen, dass viel Menschenarbeit bereits durch technische Hilfsmittel oder durch Maschinen ersetzt worden ist und das wird sicherlich in der Zukunft noch weiter so gehen. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch den Mitarbeitenden eine Perspektive zu geben. Wie kann man ihr Wissen und ihre Handwerkskunst beziehungsweise natürlich auch das, was sie an Erfahrungen mitbringen, vielleicht an anderer Stelle richtig gut einsetzen und kann man vielleicht tatsächlich dieses Wissen nutzen, um auch andere Bereiche in der Produktion nochmal voranzutreiben. Das betrifft aber meiner Meinung nach nicht nur die Produktion, sondern eigentlich alle Berufsgruppen. Lebenslanges Lernen wird durch die stetigen Veränderungen, die wir erfahren werden, besonders in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, eine der wichtigsten Skills werden, sich stetig weiterzuentwickeln. Flexibilität und Anpassbarkeit werden wichtig und natürlich auch Kreativität und Ideenreichtum. Weil wir müssen immer schneller neue Ideen, neue Produkte und natürlich auch Innovationen entwickeln. Und diese Fähigkeiten sollten Unternehmen durch die Bank weg, egal in welcher Branche, egal in welchem Umfeld, bei ihren Beschäftigten fördern.
Jetzt mal, wie heißt es schön, Butter bei die Fische, Inken, weg von der Theorie. Wie laufen bei dir New Work-Projekte in der Praxis ab?
Was man schon mal sagen kann vorweg, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Jede Organisation ist ganz individuell zu betrachten und deswegen legen wir in der Regel in Vorgesprächen erstmal den Scope für unser Handlungsfeld fest. Denn das ist natürlich auch in jedem Projekt ganz unterschiedlich. Wir gehen aber nach folgenden Punkten vor und zwar möchten wir zum ersten einmal das Unternehmen verstehen. Wo ist eigentlich hier der Knackpunkt? Warum drückt es? Warum zwickt es? Und was ist eigentlich die übergeordnete Vision, die hinter dem Projekt steht? Wir wollen natürlich dann Horizonte erweitern. Wir betreiben Aufklärungsarbeit und machen beispielsweise auch Impulsvorträge, um in der Organisation über verschiedenste Themen, mit denen sich die Belegschaft vielleicht nicht alltäglich beschäftigt, aufzuklären. Dann erheben wir Daten, das machen wir beispielsweise durch Nutzerumfragen oder indem wir Interviews mit den Beschäftigten führen. Und dann wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass Vorurteile überwunden werden. Das kann man natürlich, indem man Dinge einfach mal live austestet oder wir uns Use Cases mal anschauen, wie sind die eigentlich gelagert und gibt es vielleicht vergleichbare Szenarien in anderen Unternehmen, die man sich anschauen kann. Und letztendlich wollen wir natürlich dann auch in die Umsetzung kommen und bei unseren Kunden natürlich auch die Potenziale freilegen und freisetzen. Und das tun wir dann durch Raumgestaltung.
Ja, ein Stichwort, das du gerade gebracht hast, Vorurteile. Was sind denn so die Hauptvorurteile, die dir so begegnen?
Ja, was der Buhr nicht kennt, das frette nicht, ne? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
daran üben wir noch.
Aber es ist letztendlich ja so, wenn du zum Friseur gehst, alle paar Wochen, und der Friseur dich fragt, was machen wir denn heute, dann sagst du höchstwahrscheinlich immer das Gleiche, so wie immer. Und so ist es natürlich auch, wenn man jetzt Menschen fragt, ja, wie stellst du dir die optimale Arbeitsumgebung vor, wenn ich aber doch nur Tisch und Stuhl kenne, wie soll ich beurteilen, was ich wirklich brauche, wenn ich es doch noch nie ausprobieren konnte? Und dementsprechend ist es da erstmal wichtig zu zeigen, was gibt es denn in der großen, weiten Welt da draußen? Womit beschäftigen sich vielleicht auch andere Unternehmen oder vielleicht sogar auch Unternehmen in der gleichen Branche? Und ich glaube, man muss einfach viel austesten, viel ausprobieren. Und hier bei uns im Ideal Lab gibt es beispielsweise ja auch die Möglichkeit für unsere Kunden oder unsere Partner, einfach mal sich vielleicht auch bei uns mal einen Tag oder eine Woche einzumieten und diese Fläche auszutesten, in der wir beispielsweise auch verschiedene Szenarien zur Verfügung stellen.
Ja, also das klingt alles nach deutlich mehr als nur dem Aufstellen neuer Büromöbel. Joppich & Rieckhoff ist ja von Haus aus ein Handelshaus für Büroeinrichtung. Also mein Schreibtischsessel in meinem Homeoffice, der ist zum Beispiel von euch. Wenn ich mich aber umschaue, sehe ich jede Menge Ideen für die Arbeitswelt von morgen. Ich habe ja gesagt, New Work zum Anfassen. Wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, New Work auch als ganzheitliches Konzept anzubieten?
Ja, ich glaube, das Verkaufen von einem einzelnen Tisch und einem einzelnen Stuhl, das hat so ein bisschen bei uns, da ist die Luft raus, sage ich mal, denn das schafft der Kunde im schlimmsten Fall auch noch alleine im Internet. Deswegen haben wir halt natürlich auch schon in der Vergangenheit mit unseren Kunden immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es etwas mehr braucht, etwas mehr Begleitung, etwas mehr Support und natürlich auch die Fragestellungen immer komplexer geworden sind. Wir haben uns deswegen schon vor einiger Zeit dazu entschieden, weg vom Produktvertrieb eher lösungsorientiert mit unseren Kunden zu arbeiten und Konzepte zu entwickeln. Und deswegen haben wir mittlerweile auch drei verschiedene Geschäftsbereiche. Zum einen das Thema Workplace Consulting und Beratung, das Thema Planung und Innenarchitektur und natürlich zuletzt auch der Vertrieb von Möbeln ist weiterhin mit dabei. Viel wichtiger haben wir gemerkt, ist eigentlich unsere langjährige Expertise auf diesem komplexen Gebiet. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, den Raum als strategische Ressource zu betrachten und auch mit unseren Kunden darüber zu sprechen, wo können eigentlich der Raum ihnen Mehrwerte schaffen, Mehrwerte generieren und Potenziale unterstützen. Deswegen sind wir mittlerweile tatsächlich auch Ansprechpartner für alle Belange, die mit der Gestaltung von Arbeitswelten zusammenhängen. Denn hier geht es nicht nur um das reine Möbel, sondern auch um Akustik, Beleuchtung, Bodenbelege und ein ganzheitliches Konzept, was natürlich auch dafür sorgt, dass der Arbeitsort an sich ein wirklich attraktiver ist, wo die Belegschaft wirklich auch gerne hinkommt und man sie nicht aus dem Homeoffice gezwungenermaßen zerren muss.
Und seit wann bist du da mit im Boot?
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, ich habe ein paar Stationen vorab schon mal durchgespielt und bin jetzt aber auch schon seit 4,5 Jahren hier im Unternehmen und neuerdings auch als geschäftsführende Gesellschafterin mit eingestiegen, weil ich natürlich auch an den Erfolg dieses Unternehmens glaube und natürlich auch, weil ich sehe, dass draußen so viel Bedarf ist für unsere Unterstützung.
Kommen wir zurück zur Einführung von New Work. Es gibt ja immer noch zahlreiche sehr, ich sag mal, traditionelle Branchen und Unternehmen. Ich denke aus eigener Beratungserfahrung an die Druckindustrie und an die Herstellung von Musikinstrumenten. Kommen auch solche Unternehmen an New Work vorbei, egal ob jetzt früher oder später?
Natürlich ist es so, dass in den Städten manchmal dieser Fortschritt schneller zu erkennen ist als im vielleicht ländlichen Bereich und in einer Branche vielleicht schneller als in der anderen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es branchenunabhängig ist, diese Entwicklung. Es hängt viel mehr vom Mindset des Unternehmens ab, dem Grad der Digitalisierung und natürlich auch der gelebten Arbeitskultur im jeweiligen Unternehmen. Nehmen wir ein Beispiel, eine Rechtsanwaltskanzlei. Die eine hat fest zugewiesene Arbeitsplätze, die Belegschaft kommt jeden Tag ins Büro, jeder hat sein Einzelbüro mit geschlossener Tür und 3 Meter Aktenschrank für die ganzen Ordner, die da stehen. Eine andere Rechtsanwaltsagentur oder ein Büro kann natürlich vielleicht diese Akten schon archiviert haben, alles ist digitalisiert und es werden vielleicht transparentere und offene Strukturen gelebt, sodass sich die Kollegen vielleicht auch einfach, wenn es mal um den Ernst der Sache geht, in vielleicht ein Raum-in-Raum-System zurückziehen können. Und dadurch, dass sie von überall auf ihre Daten zugreifen können, sind sie räumlich sehr flexibel. Sie können aus dem Homeoffice arbeiten, von dritten Orten oder vielleicht aus dem Urlaub heraus in einer Vacation. Du siehst also, es ist tatsächlich, ja, branchenunabhängig und tatsächlich liegt es halt an diesen Themen, wie werden diese Sachen einfach schon umgesetzt. Und letztendlich stehen wir alle zusammen im Zeitalter der Transformation. Wir werden also durch den Wandel, durch verschiedene Megatrends, die uns begleiten, wie Digitalisierung und Globalisierung, werden wir sicherlich auch ein bisschen dazu gedrängt, uns zu verändern. Und auch das Zukunftsinstitut beispielsweise benennt New Work als einen der großen Megatrends, der uns die nächsten 50 Jahre begleiten wird. Wir sind also alle davon betroffen und das betrifft natürlich dann auch Organisationen jeder Art.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wann Industrie 5.0 kommt und wie das aussieht. Wenn die sagen, begleitet uns noch 50 Jahre, das ist ja ein ziemlich langer Zeitraum und ich habe so, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Veränderungen sich in der Geschwindigkeit weiter potenzieren. Ingen, wo hast du denn solche Projekte schon umgesetzt? Die Otto Group habe ich selber persönlich erlebt, aber wo warst du schon, jedenfalls soweit du das sagen darfst überhaupt?
Ja, natürlich betreuen wir Kunden vom kleinen und Mittelstand bis hin zur Konzernebene, also ganz unterschiedlich. Wir haben vor einiger Zeit beispielsweise ein kleines Büro auch eingerichtet in Cuxhaven. Da ging es halt um ein Unternehmen, die sich mit der Vermietung von Ferienwohnungen beschäftigen. Auch da haben wir natürlich alles rauf und runter, ein neues Beleuchtungskonzept und Bodenbelege, eine schön gestaltete Arbeitswelt. Denn natürlich auch für solche kleinen Unternehmen ist dieser Wandel total wichtig, gerade an Standorten, die vielleicht nicht so viele Einwohner haben und wo es vielleicht noch schwieriger ist, die entsprechenden Fachkräfte zu bekommen. Nichtsdestotrotz, ein großes Projekt, von dem ich vielleicht gerne noch an dieser Stelle was erzählen möchte, habe ich 2019 und 2020 begleitet. Dort haben wir zusammen mit der Belegschaft in einem sehr außergewöhnlichen Projekt die Gestaltung und die Umsetzung von dem neuen Headquarter-Dach von Unilever gemacht. Dieses Projekt war außergewöhnlich, weil sich 60 freiwillige Beschäftigte daran beteiligt haben, die wir in verschiedene Workstreams, also Arbeitsgruppen, aufgeteilt haben. Die einen haben sich mit Mobilität beschäftigt, die anderen mit Verpflegung, denn es gibt im neuen Standort beispielsweise keine Kantine wie zuvor. Dann gab es noch das Thema Arbeits- und Meetingkultur, technische Ausstattung. Also du siehst, es sind ganz verschiedene Themen, die da natürlich auch wichtig waren, die es bedurfte, in verschiedenen Gruppen zu erarbeiten und mit in das Hauptteam, nämlich das Raumteam, was wir begleitet haben, mit reinzuspielen und dann in eine Gestaltung zu übersetzen. Das Projekt ist 2020 im Juli realisiert worden. Und wenn wir heute über Mitarbeiterpartizipation sprechen, war das natürlich dafür ganz außergewöhnlich, weil selbst hier die komplette Verantwortung fürs Budget und für sämtliche Entscheidungen bei der Belegschaft lagen. Viele Unternehmen haben Angst davor, die Beschäftigten so weit mit einzubeziehen. Und natürlich muss man dafür Leitplanken setzen. Nichtsdestotrotz, wir sprechen ja immer über Desk-Sharing und Quoten. Wie gehen wir damit um? Die Belegschaft hat sich beispielsweise in diesem Fall dazu entschieden, ganz aus eigenem Bewusstsein heraus, nur 30% Schreibtischarbeitsplätze einzusetzen. Und heute, nach Corona, sehen wir, dass dieses Konzept, was wir gemeinsam mit Ihnen vor Corona schon entwickelt haben, auch immer noch Relevanz hat und funktioniert.
Ja, liebe Ingen, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wenn jemand zu dem Thema Fragen hat, kann er sich ja direkt mit dir in Verbindung setzen. Eure Homepage werde ich direkt in den Shownotes veröffentlichen. Nur ganz kurz, Inken, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Wie so oft hat mein Gast das letzte Wort.
Ich danke dir, Andreas. Ja, was ich gerne noch mitgeben möchte, ist, dass Unternehmen diese Chance nutzen sollen, sich jetzt mal neu zu orientieren, Prozesse neu zu denken. Und man sieht auch hier bei uns im Idealab, Sie sind natürlich alle gerne eingeladen, mal vorbeizuschauen, dass wir hier auch wenig klassische Arbeitsplätze haben, sondern viel mehr Möglichkeiten für Austausch und Zusammenarbeit, sogenannte Kommunikationsflächen und ebenfalls ein hohes Maß an Flexibilität, Möbel, die zum Beispiel verrückbar und Räume, die anders gestaltbar sind und somit auch den Beschäftigten die Möglichkeit geben, ihr eigenes Arbeitsszenario zu optimieren. Das ist etwas, was ich gerne mitgeben möchte. Und wenn ich Ihr Interesse wecken konnte, freue ich mich natürlich, wenn Sie mit mir in Kontakt treten. Fragen Sie mich einfach, wenn Ihnen irgendwas nun auf der Seele brennt.
Das war Lebenslang Lernen. Der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, Ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.